Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach Ungesund. Das ist der Gesundheitspodcast, in dem wir euch erklären, warum wir Menschen eigentlich nicht für die Welt gemacht sind, in der wir heute leben. Ich bin Moritz und mir gegenüber sitzt heute unser CEO Olaf. Der ist nicht nur der Gründer von Sarah Screen, sondern ja auch ein Experte für ganz viele Gesundheitsthemen und kann uns viel erzählen heute.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Heute geht es ja um Allergien. Ein ganz wichtiges Thema, einer der ersten Tests, mit dem wir angefangen haben, waren Lebensmittelreaktionstests, wo wir auf Allergien und Unverträglichkeiten getestet haben und auch immer noch testen. Und bei den Allergien, das ist deswegen wichtig, weil es in den letzten 100 Jahren ja sprunghaft angestiegen ist. Also es ist nicht was, womit wir typisch klargekommen sind oder ein Problem, das wir schon immer hatten als Menschheit.
Hast du eigentlich irgendwelche Allergien, Olaf?
Also das ist keine. Ich hatte früher als Kind eine Hausstauballergie, habe das aber selten gemerkt. Aber erinnere mich noch an ein Erlebnis, da war ich mit meinen Eltern in Calw in Baden auf einem Bauernhof und die hatten so einen ganz alten Teppich und ein Bett, die Matratze war schon auch schon ein bisschen älter. Und ich habe so eine krasse Allergie, ich konnte da nicht schlafen und habe dann im Auto geschlafen.
Okay, krass.
Ja, aber später hat sich das gelegt und ich habe noch so ein paar leichtere Reaktionen, aber nichts, was mich jetzt richtig stark beeinträchtigt.
Ja, das ist schon mal gut. Bei mir sind Tierhaare tatsächlich. Vor allem Katzen und Kaninchen, interessanterweise. Ist aber nicht super schlimm. Also wenn ich irgendwo hingehe, wo Katzen sind, dann reicht da oft so eine Allergietablette. Und sonst juckt mir ein bisschen der Bart. Bei Kaninchen muss ich aber aufpassen. Ich hatte tatsächlich mal, das ist schon sehr lange her, da war ich in so einem Wintergarten bei einem Freund. Und da war so ein Käfig, wo eine Decke drüber war. Und ich wusste nicht, dass da ein Kaninchen drunter ist. Und dann habe ich wirklich keine Luft mehr bekommen, nachdem ich da eine Weile war. Also um Kaninchen mache ich einen sehr großen Bogen. Aber ne, du merkst schon, es sind jetzt nicht die schlimmsten Allergien. Ja. Solchen Sachen kann man aus dem Weg gehen. Viele Menschen haben da einen viel höheren Leidensdruck, zum Beispiel mit Heuschnupfen, ne? Wenn überall Pollen sind, denen du nicht aus dem Weg gehen kannst. Oder mit Lebensmitteln, die in ganz vielen so Fertigspeisen und so drin sind, wie irgendwie Nüsse und so weiter, Erdnüsse. Ich kenne auch ein paar Leute, die eine echt krasse Erdnussallergie haben und die müssen ständig lesen, was ist hier drin, was ist da drin, kann ich das essen, sind da irgendwelche Spuren enthalten.
Dazu habe ich auch eine Bekannte, hat eine so starke Erdnussallergie, dass sie nicht mit der Bahn fahren kann. Krass. Und wenn im Abteil jemand einen Snickers öffnet, dann kriegt sie schon fast einen anaphylaktischen Schock. Ja. Und insgesamt sind viele Menschen betroffen davon. Also man geht davon aus, dass es über 20% sind, jeder Fünfte. Und viele Leute haben ja auch Allergien nicht nur gegen eine Sache, sondern dann gleich gegen mehrere Dinge.
Ja, krass. Und früher war das natürlich seltener, haben wir schon gesagt. Das ist recht sprunghaft angestiegen. Wir haben auch ein bisschen recherchiert und tatsächlich gab es Allergien wahrscheinlich schon immer. Es gibt so ganz alte Berichte, zum Beispiel aus dem antiken Ägypten, also noch deutlich vor Christus, wo es dann so Aufzeichnungen gibt von einem Pflanzenfieber. So haben die das da genannt. Die wussten natürlich noch nicht, was Allergien sind. Aber da war irgendwie auffällig, dass immer im Herbst bestimmte Leute so ein Fieber und Husten und Schnupfen bekamen. Und heute ist man sich relativ sicher, dass es da um Allergien ging. Und dann später aus dem Römischen Reich, aus dem Mittelalter, gibt es Berichte, wo wir uns heute sicher sind, die hatten eine Katzenallergie oder eine Hausstauballergie oder auch eine Lebensmittelallergie. Also all das gab es schon immer. Aber vermutlich war es halt nicht so ein Massenphänomen wie heute.
Ja, im 20. Jahrhundert ist es ja sehr stark explodiert. Und die Standarderklärung ist ja, dass wir dort quasi in hygienischere Umstände umgezogen sind, von einem Leben draußen mit in Kontakt kommen mit Tausenden von Dingen ins Haus. Und dann eben durch eine viel höhere Hygiene, wie wir es heute bezeichnen, viel weniger Kontakt mit verschiedenen Sachen hatten, wie zum Beispiel Bakterien, Pilzen, Würmern, und dann das Immunsystem gar nicht so die Chance hatte, sich zu trainieren, also gar nicht mehr gefordert wurde, und quasi heute die Theorie ist, heute ist das Immunsystem eben quasi unterfordert und kommt dann gar nicht mehr klar, wenn das dann mal so ein Bakterium, Keim oder Pollen auf uns trifft.
Ja, und das kennt man ja auch aus diesen ganzen Studien mit den Bauernhofkindern, ne?
Ja, genau. Das ist in vielen Ländern ist es beschrieben, dass Menschen, die einen hohen Kontakt oder im Bereich von Bauernhöfen aufwachsen und insbesondere in Kuhställen, glaube ich, aufwachsen, eine sehr hohe Resistenz gegen Allergien haben, beziehungsweise keine Allergien haben oder auch Menschen, die viel rohe Milch trinken, wo wir heute ja einen großen Bogen drum machen würden, auch aus der Hygienehypothese. Mhm. Aber das scheint zu helfen.
Ja, ja, also ne, im Prinzip viele Sachen, viele so Erreger, würde man sagen, Keime, die rumfliegen im Kuhstall oder in der Rohmilch oder so, die scheinen irgendwie das Immunsystem zu fordern oder zu fördern auch. Und wenn wir das nicht haben, dann ja, denkt sich das Immunsystem andere Sachen aus oder schießt sich auf eigentlich harmlose Stoffe ein. Das ist so ein bisschen die Hygienehypothese, wie man sie nennt. Die man übrigens auch, wie ich jetzt gelernt habe, auch manchmal Wurmhypothese oder Wurmtheorie nennt. Weil nämlich tatsächlich diese Antikörper, die im Körper quasi aktiv werden oder die vermehrt vorhanden sind bei Leuten mit Allergien, das sind IgE-Antikörper.
Ja.
Und die sind eigentlich dazu da, Würmer abzuwehren. Also nicht nur Würmer, sondern auch andere Parasiten. Und jetzt sind die aber in stark erhöhter Konzentration vorhanden, wenn ich eine Allergie habe. Ne? Und deswegen so sagen einige so, weil wir eben als kleine Kinder nicht mehr so auf diese Würmer und Parasiten treffen, ne, da geht es natürlich auch um ein bisschen eklig, um so winzige Würmer, die man gar nicht so richtig sieht, die dann vielleicht irgendwo kreuchen und fleuchen im Kuhstall oder in der Milch, ne,
ja,
sogar.
Unter Mikroskop würde man sie wahrscheinlich
sehen. Genau, da würde man sie sehen, ne? Oder man nimmt irgendwelche Wurmeier zu sich, die wachsen dann im Körper und dann, ne, sorgen diese IgE-Antikörper dafür, dass diese Würmer abgewehrt werden.
Ja.
Wenn jetzt aber gar keine Würmer kommen, ne, so ist die Hypothese, dann langweilt sich das Immunsystem und erstellt einfach IgE-Antikörper für andere Sachen wie Erdnuss,
ja,
oder Birkenpollen oder sowas. Ne, also das ist die Hygienehypothese, was schon auch noch eine sehr, sehr weit verbreitete Theorie dafür ist, warum, ja, es so viele Allergien heutzutage gibt.
Also die Hygienehypothese hat nichts damit zu tun, dass es zu Hause sauber ist.
Ja.
Also die Empfehlung ist nicht, lass das Kinderzimmer jetzt so dreckig wie möglich werden.
Ja.
Staubsaugen ist weiterhin erlaubt, auch wenn,
ja,
man das,
genau,
Immunsystem sinnvoll trainieren will.
Ja, bitte putzt eure Wohnung gerne, auch wenn ihr ein Baby zu Hause habt, das ist schon nicht schlecht. Und auch so, ne, auch so war auch mal eine Zeit lang in, dass man dann gesagt hat, man macht dann mal 2 Wochen Urlaub auf dem Bauernhof mit dem kleinen Kind. Das reicht aber vermutlich, das hat man auch gesehen, das reicht nicht. Ne?
Ja.
Du musst von Babytagen an in dieser Umgebung leben und das um dich rum haben, damit das wirklich einen signifikanten Einfluss darauf hat, wie sich dein Immunsystem entwickelt.
Mhm. Ich habe mal gehört, dass auch Kinder, die mit Kaiserschnitt geboren werden, deutlich mehr Allergien haben, weil sie quasi in dem Prozess der Geburt, also quasi bei einer Nicht-Kaiserschnitt, bei einer normalen Geburt, ja, schon direkt Kontakt mit den in der Umgebung sich befindlichen Stoffen,
ja,
Würmern, weiß ich jetzt nicht, aber eben Bakterien und so in Kontakt kommen und,
ja,
da schon begonnen wird, das Immunsystem an die spezifische Umgebung zu trainieren.
Ja, ja, genau. Da gibt es, glaube ich, echt ganz viele Zahlen dazu schon. weil man eben quasi sofort, ne, durch eine vaginale Geburt sofort in so eine Flora, also so ein System aus Bakterien und anderen kleinen Lebewesen reinkommt und die dann auch sofort beginnen, den Darm des Kindes auch zu besiedeln. Und dann, ne, hat direkt so einen Kickstart für die eigene Darmflora des Babys.
Ja.
Das ist auch oft ein Tipp, dass man sagt, ne, wenn man jetzt viele Allergien in der Familie hat oder selbst als Eltern unter vielen Allergien leidet, weil es gibt ja eine große genetische Komponente. Also je mehr Allergien in der Familie sind, desto wahrscheinlicher ist auch, dass das Kind Allergien kriegt. Und wenn man jetzt so eine genetische Vorbeleistung kennt, ne, dann muss man vielleicht noch mal mehr überlegen, ob man, ne, versucht, einen Kaiserschnitt vielleicht zu vermeiden, wenn es nicht medizinisch nur notwendig ist. Es gibt Fälle, ja, natürlich, da geht es nicht anders. Und dann auch das Stillen ist ähnliches Prinzip, ne, durch den Kontakt mit der Haut und der Muttermilch. Auch da kommen wieder so kleine Erreger in den Körper. Also nicht Erreger ist das falsche Wort, da denkt man an Krankheiten, aber eben so kleine Mikroben, so kleinste Lebewesen, die das Immunsystem beschäftigen. Und da, auch da geht man davon aus, das senkt das Risiko, dass später Allergien entstehen.
Ja. Und nochmal zurück zu der Wurmtheorie. Sollen wir jetzt also wieder zurück zu den Würmern und den Parasiten?
Ja, am besten nicht, weil die Hygiene hat ja auch ihre Vorteile. Und da sind wir jetzt drauf gestoßen bei der Recherche, das fand ich super spannend. Es gibt tatsächlich auch so ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieser Wurmtheorie widersprechen oder zumindest ihre eigenen Theorien haben. Und so die bekannteste Gegentheorie besagt, dass diese Allergien gar nicht so unnütz sind evolutionär. Ne? Was wir jetzt besprochen haben, die Wurmtheorie sagt ja, okay, das ist eine komplette Fehlsteuerung einfach. Und es gibt aber andere, die sagen, dass zum Beispiel Pollen von Gräsern und Bäumen, dass die durchaus, wenn man zu viel davon einatmet, zum Beispiel die Lunge schädigen können. Mhm. Dass das Stoffe sind, die im Körper durchaus Schaden anrichten können, wenn wir zu viel davon abbekommen. Und deswegen waren diese Allergien vielleicht mal so eine Art Alarmanlage. Mhm. Dass wenn die Menschen früher, ne, wir haben ja früher viel nomadischer gelebt, sind immer durch die Gegend gezogen, als noch Jäger und Sammler waren. Und wenn man dann im Sommer an so Feldern angekommen ist, wo super viele Pollen einem entgegenkamen, und dann haben einige aus der Gruppe vielleicht angefangen zu niesen, rote Augen zu bekommen, haben gesagt, okay, wir gehen lieber auf die andere Seite vom Wald, wo eine andere Wiese ist. Und das hat, ne, so die Theorie, die Menschen vielleicht geschützt, so viele von diesen Pollen einzuatmen,
ja,
und dadurch dann die Lunge zu schädigen. Ist also eine andere Theorie und wird auch gerade weiter erforscht. Da gibt es gerade zum Beispiel so Tierexperimente, die an Mäusen durchgeführt werden, wo man dann sagt, richten die Pollen vielleicht sogar mehr Schaden an als die Allergien, wenn man diesen Mäusen diese IgE-Antikörper wegnimmt.
Ah ja, okay. Ja. Also das heißt, richten die Pollen mehr Schaden an? Ah ja, okay. Das heißt, ja, also ich brauche einfach diese Reaktion,
ja,
damit ich mich dann in die Umgebung begebe, ja, in der ich dem dann nicht ausgesetzt bin.
Genau, ne, also als Schutzmechanismus, um da nicht voll reinzulaufen. Ja. Ich denke mal trotzdem, eine gewisse Fehlsteuerung wird trotzdem dabei sein, weil jetzt Erdnüsse oder so, ne, als jetzt mal als Beispiel, gerade bei Lebensmittelallergien,
ja,
das sollten eigentlich keine Stoffe sein, die dem Körper schaden.
Ja.
Bei den Pollen versteht man diesen Mechanismus. Pollenallergie, ja, sind aber ja auch die häufigsten Allergien, also Atemwegsallergien. Die kommen noch mal ein bisschen öfter vor. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Gerade kann man jetzt nicht sagen, diese Theorie stimmt oder jene Theorie stimmt. Da wird viel dran geforscht. Aber es wird ja schon einen Unterschied machen, wie wir später damit umgehen. Ne? Wie du sagst, sollen wir den Würmern jetzt aus dem Weg gehen und den Pollen? Die Hygiene-Hypothese-Verfechter würden sagen, auf keinen Fall. Stürzt euch rein in die Keime.
Ja.
Trainiert euer Immunsystem. Und die anderen würden vielleicht eher sagen, ihr geht den Pollen mal lieber doch aus dem Weg.
Ja.
Weil euer Körper denkt sich schon was dabei.
Ja. Also lieber überleben, aber dafür nicht mehr Allergien.
Ja, genau. Das wäre,
oder gibt es quasi so einen Mittelweg?
Noch nicht so richtig. Ne? Mhm. Also es ist gerade so ein bisschen die Krux, die wir haben, dass wir halt, ne, und es ist ja schon gut, dass wir diese Hygiene haben, weil früher sind gerade Kinder ja ganz oft an irgendwelchen Infektionskrankheiten gestorben. Und wir wollen ja nicht, dass das Pest und Cholera hier wieder kursieren.
Wieder ausbreiten.
Ja. Genau. Also schwer zu beantworten, die Frage.
Ja. Es gibt ja auch noch andere Gründe, aus denen die Allergien immer schlimmer werden heute. Und das ist ja, wenn wir heute in den Supermarkt gehen, dann sehen wir ja dort Regale voll mit Lebensmitteln, auf die wir, also die wir gar nicht kennen, evolutionär gesehen, auf die der Körper nie eine Chance hatte, sich richtig evolutionär so vorzubereiten und da eine sinnvolle Reaktion drauf zu entwickeln.
Ja, und dazu kommen dann auch noch, ne, Stoffe in der Luft, Schadstoffe, Pestizide, irgendwelche Abgase, die wir da abkriegen, vielleicht den Abrieb von Reifen. Das ist irgendwie so ein Cocktail aus unbekannten Stoffen. Also ne, wir kennen die natürlich, aber unser evolutionäres Programm, was ja Jahrmillionen alt ist, kennt die natürlich noch nicht so lange. Und da gibt es auch, ne, Theorien, die sagen, diese Umweltverschmutzung, diese Schadstoffe, aber auch diese Fülle an Lebensmitteln und Stoffen, die wir nicht gewohnt sind, die kann unser Immunsystem da überfordern. Und Luftverschmutzung generell ist ziemlich klar, macht Allergene sogar aggressiver. Also man hat zum Beispiel gesehen, dass Pollen von Birken, die direkt an der Straße stehen, also vielbefahrenen Verkehrsadern, dass die einfach doller Allergien auslösen.
Ah,
als welche,
also,
die einfach im Wald stehen, weil die, ne, die Abgase irgendwie die chemische Zusammensetzung von diesen Pollen verändern.
Also das liegt nicht an den Menschen, die an der Straße aufwachsen und dann vielleicht schon vorbelastet sind, sondern es sind tatsächlich die Pollen, die dann eine stärkere Reaktion.
Die werden auch davon beeinflusst.
Ah, ganz interessant.
Also es gibt leider ganz viele Gründe, warum sich das ausbreitet. Und der Klimawandel ist der nächste Grund. Ja. Wir sehen, dass sich bestimmte Pflanzen ausbreiten, für die es früher bei uns einfach zu kalt war. Ambrosia ist das bekannteste Beispiel. Ja. Dass, oh Gott, jetzt fällt mir der richtige Name nicht mehr ein.
Ich kenne es auch nur unter Ambrosia.
Genau, Ambrosia ist stark reaktiv. Es hat noch einen sehr langen deutschen Namen, aber genau, es ist sehr stark reaktiv. Es löst extrem aggressiv Allergien aus. Es kommt eigentlich aus Nordamerika. Und seit es hier milder wird in Deutschland oder auch in Europa, breitet sich das gerade über Italien so und dann über die Alpen in Richtung Bayern immer mehr aus. Und man geht davon aus, das wird noch für ganz viel mehr Allergien sorgen, wenn sich das mal in ganz Deutschland ausgebreitet hat.
Ja.
Und dazu werden dann die Pollenflugzeiten länger, also Winter werden kürzer, Sommer werden länger hier bei uns. Und ja, das sind keine guten Nachrichten für Leute mit Heuschnupfen.
Nee, das stimmt. Jetzt haben wir den Zuschauern und Zuhörern viele Risiken aufgezeigt. Gibt es denn auch irgendwie gute Ideen, mit diesen Risiken klarzukommen?
Ja, es ist nicht so leicht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, was man tun kann rund um Geburt, Kaiserschnitt versus vaginale Geburt und so weiter. Das sind auf jeden Fall Sachen, auf die man schon mal achten kann. Und dann kann man als Erwachsener auch versuchen, seine Darmflora ein bisschen fit zu halten. Das ist generell gut fürs Immunsystem. Und es laufen auch gerade Studien dazu, die sich angucken, ob das auch vielleicht den Verlauf von Allergien beeinflussen kann. Und man kann auch, also ich kenne auch Leute, mein Papa zum Beispiel, der hat in seinen 40ern noch Heuschnupfen bekommen, hat er vorher nie gehabt.
Ach was.
Also man ist nicht sicher, nur weil man in der Kindheit keine Allergie entwickelt hat.
Ja.
Eine vielseitige Darmflora, sagt man meistens, ist gut dafür, hat man auch wieder gesehen haben wir auch eine eigene Folge dazu zu dem Thema sogar hier im Podcast, hat man zum Beispiel gesehen, dass unsere Vorfahren beziehungsweise versteinerte Kotproben, die man ausgegraben hat, dass die Leute eine vielfältigere Darmflora hatten, weil sie sich vermutlich vielfältiger ernährt haben. Und unser Tipp dazu war da auch schon die 30-Pflanzen-Challenge.
Ja,
also mal aufschreiben, wie viele verschiedene Pflanzen du in der Woche isst. Und da zählt da zählen natürlich nicht nur irgendwelche Kräuter, sondern alle möglichen Arten von Obst und Gemüse und Nüssen und Getreide und Pseudogetreide. Und wenn du da auf ungefähr 30 oder mehr kommst, dann bist du auf einem ganz guten Weg.
Je Tag?
Pro Woche. Pro Tag wäre ein bisschen krass. Das wäre ein bisschen krass. Weil dann kriegen ganz viele unterschiedliche Arten von Bakterien in deinem Darm Futter.
Ja.
Die kriegen dann die Ballaststoffe, die sie brauchen, um sich zu ernähren und zu verbreiten. Und dann sorgst du dafür, dass sich nicht immer nur die gleichen Bakterien in deinem Darm sich tummeln. Und das sagt man dann, das stärkt die Darmflora, stärkt das Immunsystem und kann möglicherweise auch so ein bisschen die Allergielast dann reduzieren.
Ja, ich erinnere mich an die Challenge. Ich habe ehrlicherweise nur 2 Tage mitgemacht, aber ich glaube, ich hatte nur, 10 oder 9 oder so hier unterschiedlichen Pflanzenstoffe. Aber ich erinnere mich, dass du hast es, glaube ich, durchgezogen und hast am Ende mal berichtet, wie schwierig es war, diese alle 30 zusammenzusammeln.
Nee, bei mir ging es tatsächlich. Echt? Ich hatte am Ende irgendwie 50, zwischen 50 und 60 gehabt.
Okay, aber das ist, glaube ich, schon
ich ernähre mich auch größtenteils pflanzlich und habe dann auch ein bisschen, geschummelt, aber ich habe halt ein paar Sachen gehabt, die da gut reinschlagen, wie so eine Nussmischung mit 5 verschiedenen Nusssorten. Okay. Da hast du schon mal 5. Dann habe ich einmal so ein Falafel Dürüm gegessen mit 3, 4 verschiedenen Salatsorten und Rotkraut und Weißkraut. Aber es ist halt das Coole, wenn man mal anfängt, drauf zu achten, dann kann man im Alltag sehr leicht so diese Zahl erhöhen von Pflanzen, die man so zu sich nimmt.
Und ich finde das interessant, weil eigentlich haben wir das Problem, dass wir auf so unglaublich viele Sachen zugreifen können. Also im Regal steht viel, aber trotzdem, wenn man so normal durch den Tag läuft, hat man gar nicht so einen Kontakt zu so vielen unterschiedlichen Sachen, sondern es sind echt sehr oft die ähnlichen Lebensmittel, die man so in seinem Trott konsumiert.
Ja, viele haben dann halt so ihre Routinen und essen dann halt abends immer Käsebrot mit Gurke und das sind dann 2 Pflanzen, wahrscheinlich Weizen, Roggen und Gurke und dann hast du 3 Pflanzen und mehr ist es nicht.
Ja.
Ja, und da hilft es
eben. Und teilweise dann noch hochverarbeitet, hochgezüchtet,
also
idealerweise natürlich in der natürlichen Form.
Ja.
Einen anderen Tipp, den wir vorhin auch noch besprochen hatten, ist, dass es schon hilft, wenn man kleine Kinder keine medizinische Beratung,
ja.
aber kleine Kinder schon frühzeitig verschiedenen Lebensmitteln aussetzt, damit sie eine Chance haben, das Immunsystem überhaupt damit in Kontakt bringen zu können und auch trainieren zu können. Also ich glaube, das Beispiel ist gerade bei Erdnuss, weil das ja bei vielen Menschen so im Verlauf des Lebens, wenn man dagegen eine Allergie entwickelt, dann ein großes Problem ist.
Ja.
Und wenn man das vermeiden kann, dann sollte man das angehen. Muss man natürlich vorsichtig sein, dass es nicht schon irgendwie eine Reaktion ganz früh gibt.
Ja. Ja, stimmt. Da muss man wirklich sehr aufpassen, gerade wenn man schon Fälle in der Familie hatte. Aber in den USA, da ist das mittlerweile gang und gäbe. Da ist so von so Kinderärzten schon eine Standardempfehlung eigentlich, dass man Kindern zwischen 4 und 11 Monaten, dass man die so langsam an so Erdnussmus und so gewöhnt.
Ja.
Um halt so ein bisschen die Chance zu erhöhen, dass das Immunsystem sich dran gewöhnt.
Ja.
Aber ne, wie du sagst, super vorsichtig damit sein, weil wenn das Kind schon allergisch ist, ohne dass man es weiß, dann kann es beim ersten Kontakt mit Erdnuss schon direkt zu einer Reaktion kommen.
Ja.
Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Oder das vielleicht dann auch erstmal zusammen mit den Kinderärzten oder so machen.
Wie ist es, wenn die Lebensmittel verarbeitet sind? Sind sie dann genauso gut geeignet, um das Immunsystem zu trainieren, oder ist das noch unbekannt?
Da fällt mir gerade tatsächlich gar keine Studie ein. Das ist eine interessante Frage.
Ich glaube zum Beispiel bei den Getreidesorten, die ja sehr hoch hochgezüchtet sind, insbesondere der Glutengehalt ja da sehr hochgezüchtet ist. Und ich habe den Eindruck, da löst es eher Allergien aus, also zumindest diese Glutenreaktion oder also die allergische Reaktion und nicht nur Zöliakie, sondern auch andere allergische Reaktionen gegen Gluten, könnte ich mir vorstellen, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir dem einfach viel mehr ausgesetzt sind in einer sehr hochverarbeiteten Form. Also es ist nicht der typische Weizen, der wo ein Korn an einer Ähre wächst.
Ja.
Sondern,
Wäre super interessant. Ja. Ihr Wissenschaftler da draußen, schaut euch das mal an.
Genau.
Und vielleicht könnte man ja auch mal angucken, ob vielleicht Weizenallergien zurückgehen und dafür es dann mehr Glutenallergien gibt, ne, weil Weizen sind ja beides Proteine, die im Weizen vorkommen, also Weizenproteine und auch Gluten ist ja ein Eiweiß im Prinzip.
Ja.
Und Allergien haben wir eigentlich immer gegen Eiweiße.
Ja.
Das sind bestimmte Eiweiße, die im Weizen vorkommen, Eiweiße, die in Milch oder Ei vorkommen. Gute Frage. Können wir hier nicht beantworten, aber auch vielleicht einen Anstoß geben. Ja, zum Schluss noch ein Hinweis, den wir hatten es schon gehabt. Ihr müsst jetzt die Hygiene nicht ganz schleifen lassen, aber übertreibt es auch nicht mit der Hygiene. Das ist ja so ein geflügeltes Wort. Lasst das Kind auch mal im Dreck spielen und mal die Erde in den Mund nehmen und so. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor ein guter Tipp.
Ja.
Weil wir Menschen sind halt einfach über Tausende dran gewöhnt, in solchen Umgebungen zu leben und nicht in der picobello sauberen Wohnung.
Ja, das hier kennen wir erst seit ein paar
Generationen.
Generationen, wenn überhaupt.
Ja, und selbst die Leute vor 200 Jahren haben noch mit den Kühen zusammen auf ihren Höfen gewohnt, so zum ganz großen Teil. Das war auch noch eine ganz andere Umgebung. Also lebt vielleicht ein bisschen mehr wie die Bauernhofkinder. Denkt nicht zu viel an die Würmer dabei, sonst wird's unappetitlich. Und ich glaube, damit haben wir es schon. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank, Olaf, dass du dabei warst.
War danke dir. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen.
Ja, sehr gut.
Von daher, vielen Dank.
Und danke euch allen fürs Zuhören. Hört gerne auch mal in unsere anderen Folgen rein. So ein bisschen was haben wir ja angedeutet, worum es da schon geht. Heute folgt uns auf Instagram und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder.